Herzlich willkommen zu unserer Show.
Oh ja.
Da sind wir wieder.
Wir sind wieder da.
Die Leute haben sich ein bisschen gewundert. Die haben gedacht, was ist da los? Haben sie sich gestritten? Sind sie busy?
Ja.
Was natürlich sein kann. Ist Sommerpause? Also,
ja, alles ist drei. Ist alles drei richtig?
Und alles
wir streiten uns permanent. Wir sind immer busy und es ist eigentlich auch Sommerpause. Aber eigentlich Problem Nummer 4 ist natürlich nach wie vor Skype streikt.
Skype streikt und ja genau, wir hatten heute wahrscheinlich 5 Stunden, 6 Stunden Meeting, um erstmal darüber zu debattieren, welche Software wir benutzen können, um hier weiter den Jazz nach vorne zu bringen.
Ja.
Wir haben uns dann für die Software Muse Sessions entschieden und ich bin mir noch nicht ganz sicher, inwieweit ich die empfehlen kann.
Also wir machen hier einen kleinen Testlauf. Wir probieren es aus, damit ihr es nicht müsst. Wir werden jetzt einfach jede Folge mit einem anderen Remote Kommunikationsmittel ausprobieren.
Also wenn ihr Fireface-User seid von RME, ich weiß nicht, ich glaube, das legt das komplette System lahm, aber naja, irgendwie kriegt man es dann doch hin. Ich bin ja auch kein Profi, ich kann gut podcasten, aber Technik, I don't know.
Nee, Technik, oh, sehr gut. Also das Ding ist, genau, wir haben uns, glaube ich, um 8:30 fahren wir verabredet, ist mittlerweile stockdunkel draußen, also 8:30 morgens haben wir uns verabredet und jetzt stockdunkel und das muss man erstmal schaffen im Juli, dass es so dunkel ist, weil wir die ganze Zeit hier am Technikfummeln sind.
Ja.
Aber jetzt haben wir es.
Ja, genau.
Wir hören uns und auch ich sehe einen Pegel, einen Ausschlag in meiner DAW. Dieses Kommunikationsmittel hat den Vorteil, dass ich hier dir was auf diesem elektrischen Klavier vorspielen kann. Und du hörst es, richtig?
Ja, das klingt toll.
Ja, siehst du, genau. Ja. Das ist doch schon mal super.
Super.
Kleiner Vorteil.
Machst du jetzt auch Backup eigentlich?
Ja, ich mache gerade Backup.
Okay, gut. Schneiden wir raus. So.
Schneiden wir raus, da kann nichts schief gehen. Also, wir waren lange weg, es kommt mir vor wie Jahre. Ich muss auch erstmal wieder reinkommen, ich weiß gar nicht, ob ich noch podcasten kann.
Ja.
Aber wir haben so viele Themen, es gibt so viel zu besprechen.
Es gibt wirklich viel zu besprechen, es war ja auch einiges los. Ich war zum Beispiel gestern bei Bright Eyes.
Ach, warst du da?
Ja.
Wer ist denn Bright Eyes?
Connor Oberst. Es ist ein Solokünstler, der hat die Band 1995 gegründet, da war er gerade mal zarte 15 Jahre alt. Und dann sind irgendwie noch so 2, 3 dazugekommen, die jetzt irgendwie mit auf dem Foto sind. Ich glaube, gerade sind es 2. Gestern auf der Bühne waren sie zu 7. Aber eigentlich dreht es sich im Großen und Ganzen um diesen großartigen Musiker und Texter Connor Oberst, der tatsächlich einfach, und das ärgert mich ein bisschen, nur 2 Jahre älter ist als ich. Weil der war ja, als er dann auf der Indie-Bildfläche erschien, dann einfach gerade mal irgendwie 20 oder noch nicht mal.
Ja, genau. Ja. Connor Oberst, also Bright Eyes ist tatsächlich eine Band, also und die sind als Band irgendwie zu dritt und haben da natürlich so live
mit die Musiker. Diese beiden anderen, die kamen auch viel später erst dazu. Also Connor Oberst hat sich selber mit 15 Jahren gegründet als Soloprojekt, das Bright Eyes hieß. Es war gar keine Band oder so.
Dann hat er in seiner eigenen Band irgendwie nicht den Space gehabt, den er brauchte. Er macht ja auch als Connor Oberst Platten.
Ja, das habe ich auch nie verstanden, warum es dann noch eine Solo-Karriere zur Solo-Karriere gibt.
Ach, das ist doch irgendwie, ich finde das ganz sympathisch, sich da so ein bisschen aufzuteilen und dann auch nochmal hier eine Platte und da. Ist ja auch ganz im Zeitgeist. Bandsterben ist ja auch noch ein Thema, was wir mal besprechen sollten.
Ja, ja, gut, gestern wurde
wie war's denn?
Ja, war super. Also ich war wirklich total hin und weg. Er hat auch toll getanzt.
Hat er Hits gespielt?
Er hat alle Hits gespielt.
Alle Hits? Auch First Day of My Life?
Ja, auch. Hat er auch gespielt.
Okay.
Ja, also, aber auch nicht so von wegen spiele ich erst am Ende, sondern so als 4., 5. Nummer oder so.
Okay.
Ja, war geil. Nee, war super. Publikum war begeistert. Aging Hipster, muss man sagen. Ne?
Also ich war einmal bei einem Connor Oberst Solo-Konzert. Das ist dann so ein bisschen folkiger, auch er alleine mit Gitarre. Und da eher so ein bisschen so schlecht gelaunter, so leichter so Emo-Folk-Teenager.
Ja.
Und dann war ich da aber auch vor 2, 3 Jahren waren die schon mal auf Tour als Bright Eyes wieder. Und da konnte er Oberst ganz anderen Eindruck. So eine Art angedeutet Fukuhila, Goldkettchen, auch ein bisschen saftiger.
Ach nö, das kann ich jetzt nicht bestätigen.
Irgendwie, ja, war er zu dem Zeitpunkt und erstaunlich gut gelaunt.
Ja.
Und dann auch zur Zugabe noch besser gelaunt, als er kurz hinter der Bühne verschwand. Ja, viel gesabbelt. Also da war so diese ganze Schwermütigkeit war da irgendwie nicht da. Und aber auch Hits, Hits, Hits. Ich fand den Sound scheußlich.
Ja. Nö, der war gut gestern.
Was interessanterweise nicht am Schlagzeuger lag, der nämlich sehr kontrolliert gespielt hat. Da spielte nämlich John Theodore, heißt er. Und das ist der Schlagzeuger von den Queens of the Stone Age, den Königinnen der Steinzeit. Kennst du diese Gruppe?
Ja.
Die Gruppe um Josh Homme. Das ist ja eher so kerniger Rock.
Aber der hat gestern nicht gespielt. Ich google ihn gerade. Nee, der hat gestern nicht gespielt.
Aber ich fand den Sound ganz miserabel. Auch sehr laut, sehr dröhnig, sehr viele Signale. Und da dachte ich nämlich, wenn das so eine Band ist mit drei Mitgliedern, also drei Kernmitgliedern und dann noch Session-Band, da habe ich das Gefühl, alle haben sehr großen Wert drauf gelegt, dass man hört, was sie spielen.
Was meinst du
damit? War das bei dir auch so? Ja, es war sehr viele Informationen, viele Signale, jede Gitarre sehr laut, jedes Keyboard.
Nee. So das, kann ich nicht bestätigen. Weil, also es waren ja
Live-Mission heißt ja auch Entscheidung treffen. Vielleicht, ja, man weiß es nicht.
Also es waren jetzt 7 Leute auf der Bühne, es war alles sehr ausgewogen, fand ich.
Es waren auch 7 Leute bei mir oder so. Das war alles andere als ausgewogen.
Haben auch dann 2 Leute meine Trompete in die Hand genommen und dann wurde schön Trompete gespielt. Das ist ja das beste Live-Instrument, für eine Rockband, finde ich. Trompete. Ja, alle lieben Trompete. Werde ich auch nochmal, glaube ich, einsetzen müssen. Ich habe mich ganz verliebt wieder in die Trompete.
Finde ich gut. Ja. Das ist ja auch in dieser Musik ja auch so ein bisschen immanent, so dieses, wie nennt sich das, so ein bisschen das Mexikanische.
Ja, genau. Das ist auch so ein bisschen da drin, ne?
Wenn man nämlich, wie nennt sich sowas? Alternative Country? Oder so, so Wüstenmusik, da ist ja der gute Bright Eyes, Conor Oberst kommt ja aus Omaha in Nebraska.
Ah ja.
Und da stellt man sich doch irgendwie, also Nebraska ist ehrlich gesagt weit weg von Mexiko, aber da stellt man sich ja so ein bisschen sowas, wie nennt sich das, wo die Cowboys durchreiten?
Wüste? Prärie?
Prärie, das war das Wort, das stellt man sich da vor. Keine Ahnung, ob das da so aussieht.
Keine Ahnung, aber ich muss auch manchmal hin und wieder bei der Umsetzung jetzt, wie sie das gemacht haben, an diese Band Cake denken. Die ja auch so einen Touch hat von immer so ein bisschen leicht mexikanisch und so. Und
Trompeten. Ja, Cake ist, ja, genau.
Aber ein bisschen funkiger. Mochte ich sehr gerne früher. Ich wollte eigentlich immer eine Band haben, die klingt wie Cake.
Weil die diese tolle, schmissige Coverversion von, wie heißt das?
Ja, I Will Survive.
Ja, genau.
Ja, aber das Ding ist, was ich an der Band Cake gut finde, ist, dass die halt klingt wie, wie eine Band, die man selber sein könnte. Also es ist ja richtig so ein Proberaum-Sound.
Ja.
Ja.
Und fetzige Bassläufe.
Ja, sehr fetzige Bassläufe, immer ein bisschen zu laut und ein paar Trompeten sind immer mit dabei. Immer ein bisschen groovy auch, weil das fand man ja in den 90ern gut, wenn man eine Schülerband hatte. Es musste auch mal ein bisschen grooven und so. Mhm. Aber trotzdem auch so ein Mexiko- und Country-Bezug und so. Das fand ich alles irgendwie gut. Aber ja, man könnte der Band vorwerfen, vielleicht ein bisschen humorlos, aber fand ich eigentlich nicht. Also wurde manchmal so gesagt. Aber
Cake.
Ja.
Ich kenne, glaube ich, nur das eine Lied.
Ah, okay.
Vielleicht hatte ich mal eine gebrannte CD von denen.
Ja.
Doch, ich bin mir ziemlich sicher. Kennst du noch diese CD-Schuber oder CD-Hefte-Mappen?
Ja, klar.
Ja, liebe Kinder, früher hatte man so Mäppchen. Das war wie so ein Federmäppchen. Das machte man so auf mit einem Reißverschluss. Und da drin waren in so kleinen, separierten Partitionen eines Wendeblattes, konnte man so CDs reinstecken.
Genau, damit man auch damit traveln konnte, weil sonst musstest du die ganzen Hüllen mitschleppen und sowas.
Genau, und da hat man natürlich aber auch seine gebrannten CDs reingemacht. Denn früher konnte man mit einem CD-Brenner und der dazugehörigen Software Nero, Burning Rome, also Burning ROM, CD-ROM, super Wortwitz, machte mich neulich jemand darauf aufmerksam, auf dieses Programm. Genau, konnte man sich die brennen im Computer. Das heißt, man konnte seine eigene Raubkopie erstellen. Yeah. So war das damals.
Na gut, ich höre mir auf jeden Fall gestern Bright Eyes an, höre mir diese Texte an und ich verstehe natürlich nicht alles, weil der nuschelt ja auch so und so. Aber ich denke natürlich, ey, und das ist ja irgendwie, ich glaube auch, dass es für einen Amerikaner nicht immer so zu verstehen ist, was die da eigentlich alles singen. Also auf jeden Fall wurde mir das mal von einem Muttersprachler gesagt. Es gilt erst recht dann für so die Bands wie Bon Iver. Und trotzdem ist ja vollkommen klar, dass sich hier jemand sehr gut mit Sprachwirkung, Klang oder auch so sprachlicher Vermittlung von Emotionen irgendwie auskennt. Und das ist ja auch fürs Publikum vollkommen klar. Ich unterstelle dem Publikum ebenso, dass die eigentlich nicht viel von diesen Texten jetzt, wenn sie da im Huxleys stehen, unbedingt mitbekommen. Aber trotzdem ist ja klar, dass die Texte irgendwas ausdrücken, ein Lebensgefühl, Emotionen und so, was halt total rüberkommt. Und da dachte ich halt schon, das ist ganz schön anmaßend für so German Kids der Nullerjahre, wenn sie dann denken, so, das könnten sie einfach so nachmachen, oder nicht?
Da geht es jetzt um die Sprache, um in
Englisch.
Ja,
genau, in Englisch ein bisschen so. Ja, genau, also auch vor allem in Englisch, aber mit deepen Texten. Also du kannst ja wahrscheinlich auch Texten so, dass du gar nicht diesen Anspruch hast, derartiges auszudrücken oder so. Das ist dann vielleicht besser, so, also eher so poppig gedacht, denke ich. Aber wenn du halt denkst, du kannst halt so eigentlich auf Deutsch so ein bisschen Bob Dylan sein, aber auf Englisch. Also das ist doch irgendwie merkwürdig, oder?
Hast du das mal versucht?
Nee. Ich habe auf Englisch immer getextet. Meine damalige Band, aber ich habe immer nur nach Klang entschieden.
Okay. Na gut.
Nicht nach Inhalt.
Ja, das mag so sein.
Du willst dazu nichts sagen, nicht. du willst
nicht zurückhalten. Ich weiß es nicht, das ist immer so, das hat auch sowas, Also man muss englischer Muttersprachler sein, um tiefe englische Texte zu schreiben.
Weiß ich nicht.
Vielleicht ist es so. Aber lieber Lambert, vielleicht sind die Texte von Conor Oberst gar nicht so deep. Und du denkst es nur, weil du kein Englisch
kannst. Das ist ja egal in dem Fall, weil sie mir ja irgendwie vermitteln. Da schwingt ja irgendwas mit, ne? Also durch den Klang dieser Texte und vielleicht auch gerade deswegen, weil ich sie nicht so gut verstehe oder so, können sie mir ja verdeutlichen, Mensch, das ist wahnsinnig.
Das ist ein Tipp für Deutsch, also nicht englische Muttersprachler, die gerne auf Englisch texten wollen, einfach nicht so deutlich. Also, dass man eher so phonetisch singt.
Ich habe ja versucht, diesen Segway damals zu machen, aber in Amerika haben wir damals keine Karriere gemacht, das kann ich dir sagen.
Also, ja gut, ich finde, es gab auch bestimmt in der Zeit von Bright Eyes tolle englischsprachige Texte aus Deutschland. Ich denke da an die Band Liquido zum Beispiel.
In A Touch of Face.
Also, was ich an Conor Oberst, an Bright Eyes, hört da mal rein, ob ihr das auch toll findet. Dieses Vibrato. Hello, er singt immer so, als ob ihm kalt ist. Weißt du, was ich meine? Wie scharf. Oh ja.
Ja, stimmt.
Lambert Klammerer Jazz ist der beste Podcast auf der ganzen Welt. Oh ja. Yeah. So klingt das immer.
Ja.
Ja, hört man auch nicht mehr so oft, diesen Affekt.
So wie du es machst, wirkt es natürlich sehr aufdringlich. Ich finde, er macht es ein bisschen subtiler.
Ja, etwas subtiler. Ja. Ich bin ja auch zum Glück nicht, oder leider nicht Bright Eyes. Ja. Aber sehr gut, toll, dass du da warst.
Ja.
Was ist noch passiert? Sollen wir eine kleine Zeitreise machen?
Ja, bitte. Lass uns eine Zeitreise machen.
Und zwar dachte ich, wäre so ein Thema, worüber ich mich mit dir mal gern unterhalten würde, wäre, um mal so ein bisschen historisch, aber auch nostalgisch zu sein, mal das Thema Musik und Internet.
Ja.
Beziehungsweise Musiker und Internet.
Aha.
Also ich fände es mal interessant, mal so zurückzugehen. Was hat eigentlich, du hast ja dein Alter gerade schon verraten und ich bin geringfügig jünger als du, aber wir sind ja quasi eine Generation, die aufgewachsen ist mit erstmal linearem Fernsehen. Vielleicht gab es noch einen Schallplattenspieler, Kassette, dann kam die CD, dann kam das Kabelfernsehen. Und dann kam halt irgendwann das Internet.
Ja.
Weißt du? Das haben wir alles so richtig live miterlebt. Auch schon in einem Alter, wo man das kognitiv erfassen konnte, was da um einen rum passiert. Und ich dachte, weil wir auch immer, es geht immer viel so um Digitalisierung und Social Media und so. Und es hat sich ja eigentlich durch Internet sehr viel verändert.
Ja.
Ne? Und ich wollte mal mit dir drüber reden. Hab mir gedacht, wir könnten noch mal so eine kleine Timeline machen. Und mal so in der Geschichte zurückreisen und uns mal erinnern und ein bisschen erzählen, wann irgendwas mit Internet was an unserem Verhältnis zu Musik geändert hat.
Ja, können wir gerne machen.
Es geht jetzt gar nicht so um Digitaltechnik allgemein, sondern ich würde mich wirklich mal auf Internet fokussieren. Und ich würde aber nur mal gerne einmal dazu sagen, das Internet, so wie wir es heute kennen, ne?
Ja.
Also, dass man quasi über Computer miteinander kommuniziert.
Ja.
Ne? Das ist eine Idee, die kommt aus dem Ende der 60er Jahre. Da gab es nämlich in den USA, auch gesponsert, glaube ich, vom Verteidigungsministerium, gab es das ARPANET. Das war zum ersten Mal die Möglichkeit, dass so Forschungseinrichtungen konnten miteinander kommunizieren. Und zwar nicht über Telefon oder Morse. Fax gab es vielleicht auch schon, weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht. Sondern man konnte quasi Daten verschicken über eine Telefonleitung.
Ja.
Da ging's los. Also das war quasi wie so ein Internet, aber nur so zwischen so ein paar Forschungseinrichtungen. Dann kommt Anfang der 70er zum ersten Mal eine E-Mail.
Genau.
Ein elektronischer Brief. Das musst du dir mal vorstellen.
Ja.
Früher gab's Brief, Telegramm, Telefon, aber ja genau. Also
der wurde doch auch über irgendeinen Ozean rübergeschickt, die erste E-Mail, oder? Wo nach wo ging
das? Das weiß ich nicht. Aber das kann ich dir nicht sagen.
Okay.
Und dann gibt es auch zum ersten Mal sowas wie eine IP-Adresse. Also dieses Protokoll TCP/IP, also kennst du das mit diesen, man muss doch manchmal, wenn du irgendwie den Router neu einschätzt, dann muss man irgendwie so einen Zahlencode eingeben.
Ja.
123.0 sind auch immer so Standarddinger. Das ist eigentlich Anfang der 70er entwickelt, aber es dauert dann im Prinzip noch bis Anfang der 80er Jahre, bis auch das ARPANET mit TCP/IP funktioniert. Und dann kommt irgendwann das, ganz wichtig, auch das DNS-Protokoll, also das Domain-Name-System. Das heißt lambert.com. Dass man nicht immer eingeben muss, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ja.
Genau. Und dann ist es soweit, 1991, da warst du ein kleiner Knabe und ich auch, entsteht das World Wide Web.
Ja.
WWW. Es ist jetzt nicht mehr nur ein System zwischen einzelnen Servern, sondern es wird umgelagert und jetzt kann jeder ins Internet.
Ab 91.
Theoretisch, ja. Genau. 91, da entsteht das World Wide Web. Deswegen schreiben wir immer noch www.lambert.com.
Nee, listen to lambert.com.
Ja, genau. Dieses www, das ist immer noch das Protokoll, dass dein Browser weiß, ich muss zugreifen auf, ja, irgendeine Internetseite.
Ja.
So. Und jetzt geht's eigentlich bei mir los, so das erste Mal so bewusst im Internet. Ich würde sagen, 1997.
Ach, habe ich auch bei mir genau gleiche Jahreszahl drinstehen.
Ja.
Vor allem in der Verbindung mit Musik ist meine erste Erinnerung, ich sitze im Klassenraum, also in so einem Computerraum und wir haben dort einen Internetzugang. Und es gibt ja noch kein Google, das heißt, du kannst ja irgendwie nicht...
Es gibt Suchmaschinen.
Ja,
es gibt Yahoo, Alta Vista, kann ich mich noch erinnern.
Ja.
Aber du wusstest vielleicht noch nicht, was du eingeben musst, um auf eine Suchmaschine zu kommen.
Ja, vielleicht.
Weil Google
ja,
wahrscheinlich nicht die Startseite war.
Ja, ja, genau. Also ich, das kann ich alles so, nicht. Ja. Also sitze ich da und habe nur diesen Browser und so und denke so, ja, wie nutze ich das denn jetzt so?
Ja.
Und ich habe irgendwie mitbekommen, so die Endungen sind immer com und de hat man ja immer auch so Witze gemacht früher so.
Ja.
Abwaschen.com und so. Also das waren irgendwie so, das waren so Gags der 90er. So,
stimmt,
dass man die ganze Zeit immer so .de irgendwo rangehangen hat. Ich gehe zum Friseur.de oder so. Also,
oh Gott.
Ja, echt peinlich. Und daher weiß ich, dass wie diese Endungen sind und gehe natürlich auf welche Seite? Redhotchilipeppers.com.
Und hat geklappt?
Hat geklappt, genau. Und ich denke so, aha, so funktioniert das jetzt. Dann kann ich das ja gleich auch nochmal mit Aerosmith probieren. Hat nicht geklappt.
Okay, die hatten noch keine Homepage.
Nee, irgendwie nicht, weil Aerosmith.com ging irgendwie noch nichts. Aber Red Hot Chili Peppers hatten eine. Ja. Und da konnte man dann so die einzelnen Bandmitglieder irgendwie sich ansehen und irgendwie Veröffentlichungen, irgendwie war sehr langsam die Seite. Weiß ich nicht, vielleicht war es auch der Rechner, ich keine Ahnung, aber es hat alles irgendwie gedauert. Aber ja, da dachte ich so, okay, ich verstehe, das ist jetzt wohl die Zukunft. Wir können uns Informationen über unsere Lieblingsbands im Internet einholen, was ja bis heute tatsächlich auch so ist. Also mittlerweile sind wir ihnen ja noch näher über Social Media.
Genau, aber das muss man verstehen, das WWW ist ein Teil vom Internet, das World Wide Web. Also das World Wide Web ist der Ort, wo man diese Adressen eingibt im Browser. Das Internet ist aber auch E-Mail, Chat, Räume, Foren und sowas. Also das ist quasi der Überbegriff. Aber jetzt, ich finde das interessant, dass du das so beschreibst, weil das Phänomen war ja, es gab jetzt plötzlich diese Homepages, www, listen to Lambert, aber man musste ja irgendwie auch den Leuten diese Adressen zugänglich machen.
Genau.
Also ich weiß noch, als zum ersten Mal irgendwo Internetadressen standen, dann wurde so, keine Ahnung, es gab wahrscheinlich vielleicht eine Werbung, Fernsehwerbung oder Printwerbung und dann stand unten www.bacardi.de.
Ja, ja.
Und dann hat man das so händisch eingegeben und dann mussten ja erst irgendwann Suchmaschinen entstehen.
Ja.
Beziehungsweise, also Yahoo, das war eher sowas wie gelbe Seiten.
Ja, ja.
Es war ein Service, die haben so gesammelt und dann so ein Verzeichnis gemacht, was die Leute interessiert.
Ja, ich erinnere aber auch noch händische, also so Geeks aus meinem Umfeld, die sich dafür interessiert hatten, die hatten auch noch teilweise so Bücher, wo drin irgendwelche Adressen drin standen.
Ja gut, ist ja eigentlich logisch, ist ja wie ein Telefonbuch, da klicke ich ja auch nicht auf die Nummer im analogen, also im Papiertelefonbuch, sondern die muss ich ja auch erstmal eingeben mit meiner Wählscheibe, deswegen muss ich die Internetadresse auch eingeben.
Ja.
Und dann freut man sich immer besonders über http://www.blablabla/ping-ping-ping-123.
Ja.
Genau, manchmal waren diese Adressen ja auch wahnsinnig lang.
Genau. Und im gleichen Jahr habe ich allerdings auch das erste Mal schon eine Webcam dann benutzt mit irgendwie einem Engländer. Also da gab es irgendwie, dann hatte ich glaube ich schon mal im Podcast erzählt, dann so ein Programm und dann mussten wir zum Rathausmarkt und da gab es irgendwie eine schnellere Leitung und dann konnten wir mit Engländern über so Webcams kommunizieren. Mein Englisch war sehr schlecht. Aber genau, ich habe irgendwie rausgefunden, dass mein Austausch...
Deswegen bist du auch nicht Conor Oberst. Kannst du nicht so gute Texte schreiben.
Ja, mein Austauschpartner, also mein Internet-Austauschpartner, da irgendwie auf jeden Fall Iron Maiden gut fand, das weiß ich noch.
Sehr, sehr gut. Ja, da kann ich mich nicht dran erinnern. Hattet ihr denn Internet zu Hause, ist meine Frage.
Sehr viel später erst. Meine Eltern haben nicht an die Entwicklung des Computers und des Internets geglaubt. Es ist jetzt kein Scherz. Sie haben wirklich gesagt, das ist so ein Modephänomen. Also es gab, sag ich mal, in diesem alternativen Müsli-Zirkel, da wo wir beide auch groß geworden sind, war das relativ verbreitet, dass man irgendwie auf neuere Entwicklungen immer erstmal skeptisch geblickt hat und immer gedacht hat, das ist alles irgendwie so komischer Amerikanismus und so.
Hattest du denn, kann ich das mal erfahren, das Internet, das weiß ich nicht genau, hattest du Zugang zu Computern als Kind und Jugendlicher zu Hause?
Nee, nichts, womit man spielen konnte. Also das war die große Gefahr, ging natürlich davon aus, dass man geglaubt hat, das ist doch nur dazu da, um zu daddeln. Und ja, ich durfte mir hin, wie mal ein Gameboy von meinem Nachbarn ausleihen für ein paar Stunden oder so. Das war dann okay, aber besitzen sollten wir das nicht.
Okay.
Irgendwann hat mein Vater sich so einen Schreibcomputer extra zugelegt, weil er auf
einmal. Ja, so ein Schneider oder sowas, ja.
Ja, wo man halt wirklich nur quasi Word drauf hatte. Also, oder es war nicht Word, aber halt, wo auch man konnte direkt ausdrucken und so. Es war so wie eine digitale Schreibmaschine, so.
Ja, genau, ich kenne das. Mit einem Bildschirm halt, genau. Aber sonst, ne?
Ja, genau.
Gab's, glaube ich, auch Modelle, die man an Fernseher anschließt.
Ja, genau. Ja. Also da hatten sie weniger Angst vor. Was all diese Entwicklungen mit dem Computer anging und so, da war riesengroße Angst, dass man da ewig vorhängt und dann halt nur daddelt und so. Und das ist ja auch irgendwie berechtigt. Also natürlich sage ich das so ein bisschen flapsig und so, aber ich meine, ich beobachte ja auch junge Leute heutzutage und diese Faszination, die es dafür gibt, ist ja nun wirklich auch nicht von der Hand zu weisen und so.
Ja gut, das war bei mir tatsächlich ganz anders. Weil mein Vater ist Computerfreak.
Ja.
Also ich habe, glaube ich, im Grundschulalter schon in so einem DOS-Parser habe ich mich da durch diesen Computer navigiert. Also noch so in so Windows-Vorformen, wo man quasi in so einen Parser-CD, also man musste so Textbefehle eingeben, um auf Dateien zugreifen zu können. Und dann habe ich da Spiele gespielt und auch Texte geschrieben und mit irgendeinem Malprogramm Pixel geklickt und so. Also das war bei mir relativ früh. Und dann gab es bei uns auch zu Hause 1997, das habe ich jetzt mal so als Zahl mir aufgeschrieben, gab es Internet.
Ja.
Und zwar, es gab eine Zeit lang, das muss man auch nochmal erklären, es gab ein Modem. Ein Modem ist quasi so ein Gerät, was über eine Telefonleitung so so komische Pieplaute, also ein bisschen wie der kleine Knetpinguin klang das. Kennst du den?
Ja, klar.
Genau, so klang dieses Modem. Und das Modem lief aber über die Telefonleitung, hat quasi über so, eigentlich auch über Audiosignale Daten übertragen. Und dann war das Telefon blockiert. Ja. Man konnte entweder Internet oder Telefon.
Ja, genau.
So. Und dann gab es irgendwann die Revolution, und das hatten wir dann auch zu Hause, ISDN.
Ja.
Das heißt, man konnte gleichzeitig telefonieren und ins Internet.
Bin ich schon drin?
Hat aber trotzdem pro Minute Internet, glaube ich, ein Ortsgespräch bezahlt.
Ja.
Und das war auch nicht ganz billig. Also ich kann mich erinnern, dass ich dann im Internet war und irgendwann war unsere Telefonrechnung mal sehr hoch. Also das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die viele Leute aus der Generation teilen, dass sie irgendwie die Telefonrechnung des Elternhauses mit Internet belastet haben.
Ja, genau. Ja.
Genau, aber das heißt, also ich hatte auch keinen eigenen Computer, aber es gab einen so, heute auch wahrscheinlich unvorstellbar, aber einen Familiencomputer. Also beziehungsweise der Arbeitscomputer meines Vaters, auf dem der so seine Lehrersachen gemacht hat. Und da habe ich aber auch dann das Internet besucht.
Ja.
So, und jetzt habe ich mir aufgeschrieben, was ich da eigentlich gemacht habe und was mit Musik zu tun hat. Und zwar, was man 1997 im Internet schon machen konnte, war, es gab dann schon so Homepages, wo Leute so Tabulaturen gesammelt hatten. Man konnte sich dann die Akkorde für irgendein Lied oder so Gitarrentabulaturen, wo dann so pro Seite eine Zahl steht.
Und das war 1998 jetzt?
97. Ich bin immer noch im Jahr 97.
Ah, okay.
Also ich habe mir dann schon so Gitarrenakkorde runtergeladen für irgendwelche Lieder und die nachgespielt. Oder es gab auch ein bisschen so Klaviernoten, die ich mir dann ausgedruckt habe.
Ah.
Das sind so meine Sachen. Aber wofür ich mich interessiert habe so mit 13, war Linksradikalismus, Punkrock, Deutschpunk und Punkrock und der FC St. Pauli.
Ja.
Ich glaube, das waren so Interessensgebiete.
Und waren diese Interessensgebiete im Internet vertreten?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch so Chatrooms benutzt. Es gab IRC, das war so ein Chatprogramm, wo man so in so Chaträumen so chatten konnte mit Leuten. Ich hatte auch so ein bisschen sowas wie so Brieffreundschaften, dass ich mal mir mit Leuten irgendwelche E-Mails geschrieben habe, mich ausgetauscht habe über irgendwelche Musik oder den FC St. Pauli oder so.
Mhm.
Und da gab es auch so den St. Pauli-Fanchat oder sowas.
Ja.
Also, genau. Aber das waren so die Sachen, die man da machen konnte. Ja. Das hat mich da so beschäftigt.
Ja, mich hat's nicht so angezogen. Eigentlich die 90er Jahre und das Internet, wir sind nicht so richtig warm geworden. Ich habe irgendwann als Google...
Ja, du hattest ja auch kein Internet, wie es scheint. Also es gab, ja, wann gab's denn bei dir zu Hause Zugriff auf Internet?
Ich glaube so erst so 99...
Warst du da schon ausgezogen?
99, 2000 oder so. Nee, war ich noch da. Also spät.
Und dann hattet ihr einen Computer?
Dann hatte mein Bruder einen und der hatte irgendwie auch Internet, ja.
Und aber da durftest du nicht rein, oder?
Doch, da konnte ich hin und ran. Dann gab es ja auch Google langsam und so. Und das wurde dann interessant.
Das gab es alles schon. Also Alta Vista ist, glaube ich, so ein Google-Vorläufer. Das gab es auch 97 schon. Aber
nicht so leicht handelbar, oder? Google war schon eine Revolution. Das kommt, glaube ich, 98 oder so.
98, kann sein. Ja. Ich weiß es nicht. Also diese Suchmaschinen waren halt nicht so gut gefiltert.
Ja, ja.
Du bist halt entweder auf Yahoo gegangen, dann war das so ein Verzeichnis.
Ja.
Es gab wahrscheinlich noch andere Suchmaschinen. Und Alta Vista hat wirklich alles ausgelesen. Da musste man dann auch erstmal 5 Seiten durchblättern, bis man vielleicht das gefunden hatte, was man wollte.
Ja, genau. Aber ich weiß, dass halt mit Google wurden die Hausaufgaben teilweise so ein bisschen einfacher.
Ah, okay. Ja. Als Lernhilfe.
Ja, oder wenn du nur irgendwas schreiben musstest oder so, dann konntest du es irgendwo abschreiben. Ja. Also wenn du irgendwie über irgendwas referieren musstest oder so. Also das ist ja der Grund, warum heutzutage auch Hausaufgaben eigentlich abgeschafft werden sollten, weil sie eigentlich jegliche Aufgaben mit ChatGPT für einen Erstklässler zu meistern sind, die du halt zu Hause machen musst. Und so, und das ist ja damals eigentlich schon angelegt gewesen. Eigentlich fand ich so ein bisschen mit Google.
Ja, man hat auf jeden Fall auch angefangen, dann so für Schulreferate das Internet zu
besuchen. Genau, ja.
Aber 1997 bist du fertig.
Ja, wie gesagt, sehr hat mich das nicht interessiert.
Ja. Ich habe einfach nur jetzt einfach nochmal viel mehr für 98 aufgeschrieben. Einfach nur, um eine andere Jahreszeit zu nennen. Man konnte auch schon so in diesem Alter, 13, 14, habe ich so auch mal eine Homepage gefunden, wo man auch mal ein Audio hören konnte schon. Ich war großer Fan der Deutsch-Punk-Band Wieso oder Wieso. Ja. Das ist natürlich genau das Richtige für so 13-Jährige. Bisschen cooler als Ärzte Toten Hosen, aber noch nicht so richtig krass.
Mir fallen da jetzt nur so Textzeilen ein, die ich jetzt hier im Podcast, glaube ich, nicht.
Ja, muss du auch nicht. Dabei kann ja jeder selber, gibt's auch bei, das ist genau das. Aber das hat mir gut gefallen. Und ich glaube, auf der Homepage von Vizo, das waren damals so Formate wie QuickTime Player, gab es, glaube ich, schon so als Abspielplayer im Browser und auch den Real Player. Kannst du dich noch an den erinnern?
Ja.
Auf jeden Fall konnte man da irgendwie Audio hören.
Ja, stimmt.
Also ich konnte schon, ja, den Kopfhörerausgang vom PC, dann mir einen Kopfhörer aufsetzen und dann irgendwie ein Lied hören.
Ja.
Ich habe auch, es gab so Mail-Order-Kataloge, EMP-Katalog oder sowas, weißt du, so Kataloge, wo man so CDs bestellen konnte, also wie der Otto-Katalog. Man hat halt so einen Katalog, wo Platten sind und ich habe dann teilweise D-Mark-Scheine oder Geld in Briefmarken, in Briefumschläge gesteckt und an diesen EMP-Vertrieb oder Versandhandel geschickt. Und dann haben die mir eine CD geschickt.
Ja.
Es wurde keine Banküberweisung getätigt, sondern es wurde Bargeld irgendwo hingeschickt. Ne? Also über diese Zeit reden wir.
Wahnsinn.
Und jetzt kommt hier das Internet.
Ja.
Und plötzlich kann ich ein Lied hören über Computer.
Ja.
Wahnsinn. Weil 1999 hatte ich auch LimeWire zu Hause und Napster.
Genau, das ist vielleicht wichtig. Da konnte man so richtig dann über BitTorrent irgendwelche MP3s.
Nee, jetzt war das ist vor BitTorrent. BitTorrent kam ein bisschen später, aber das war quasi ein Programm. Ich konnte da mit einer Suchfunktion einen Songtitel eingeben und dann konnte ich ein Lied runterladen. Was hat man 1999 gehört? Weiß ich nicht. Irgendwas von den Guano Apes. Ich weiß nicht,
wahrscheinlich.
Wer da gerade hip war. Und natürlich die Red Hot Chili Peppers. Aber genau, man konnte irgendwie ein Lied suchen und dann konnte man das runterladen. Und ich sag mal, mit einer ISDN-Leitung hat so ein Lied, ich würde sagen, 10, 15 Minuten gedauert.
Okay, ja. Schon lang.
Das MP3-Format, ich glaube auch vom Fraunhofer-Institut entwickelt, war ja eine absolute Revolution, weil MP3 ja als Datenformat viel, viel, viel platzsparender ist als eine WAV zum Beispiel.
Ja.
Wir kennen das natürlich, wenn wir bouncen, also eine Datei rausrechnen, also zum Beispiel jetzt, was wir hier aufgenommen haben.
Ja.
Wir schicken uns ja gerne selber, was wir aufgenommen haben, damit das einer mischen kann oder schneiden oder so. Und das ist in einem hochwertigen WAV-Format, ist das dann gerne mal, was weiß ich, 100 Megabyte, während so eine MP3 davon nur 10 sind oder sowas. Ne? Also es ist deutlich kleiner.
Ja, also die Waffe ist also auch deutlich größer.
Als ja, genau, das meine ich. Die MP3 ist deutlich kleiner. Ja, auch
deutlich größer als 100, wenn wir jetzt einen ganzen Podcast irgendwie rüberschicken.
Ja, ganz. Aber jetzt so ein Lied. Dadurch, dass dieses MP3-Format kam, gab es halt die Möglichkeit, 1999 in einer Viertelstunde ein, was weiß ich, 5 bis 10 Megabyte großes Lied runterzuladen. Das war der absolute Wahnsinn. Ich habe mir dann Lieder runtergeladen und ich habe die auch hier noch irgendwo zu Hause und dann habe ich mir CDs gebrannt mit Liedern, die ich aus dem Internet runtergeladen habe.
Ist ja eigentlich absurd, ne? Dass aus dem Digitalen dann wieder so haptisch wird. Also wird man ja heute nicht mehr drauf kommen.
Das war ja der Familiencomputer quasi und ich musste das ja auch bei mir im Kinderzimmer
irgendwie abspielen
auf den, in den CD-Player kriegen.
Genau, aber das ist das, was ich meinte vorhin mit diesen Büchern. Also als diese Bücher über Homepages gab, die du besuchen kannst.
Ja.
So. Alles, was eigentlich digital interessant ist, letztlich dann erstmal auch wieder so physisch wird. Genau wie die CD. Du stellst dann wieder eine CD her. Dabei wollte man sich davon doch eigentlich wegbewegen.
Man sprach ja auch immer von Übergangsmedien, glaube ich, ne?
Ja, genau.
Da ging's los. Ja. Ne? Auch dieses ganze Thema Internetpiraterie und so. Und dann ging es auch Schlag auf Schlag, dass man dann auch bessere Internetleitungen bekam. Ich weiß nicht, von wann DSL ist oder so. Und dann konnte man auch schon so ein Lied in einer Minute runterladen.
Genau.
Oder einen Film. Mal den Computer mal die ganze Nacht anlassen.
Um einen Film runterzuladen. Ja.
Das kommt dann auch in den folgenden Jahren. Also ich hatte selber nicht so unbegrenzten Zugang zu Internet, dass ich das selber nicht gemacht habe, aber ich hatte durchaus Schulfreunde, die dann auch ganze Spielfilme runterluden.
Ja.
Und auch sehr beliebt waren ja die sogenannten Cam-Rips von aktuellen Kinofilmen, wo Leute, kennst du das?
Ja klar, aber das hat so ja ein bisschen außer recht lange noch, gab's das noch recht lange, dass du halt genau, Leute gehen mit einer Kamera ins Kino und du kannst halt am Tag des Releases halt irgendwie bei kinox.to halt dann diesen Film
illegal gucken.
Ja,
genau, okay.
Das habe ich natürlich nie gemacht, ist ja klar.
Nee.
Ja.
Da springen wir in der Zeit so ein bisschen vor.
Ja, ja, aber das gab es recht lange, meine ich nur, ja.
Dann würde ich aber mal ins Jahr 2000 rüberwechseln.
Ja, ich bin 99, ist für mich wichtig.
Ach so, weil, gut, sehr gut. Dann, weil du so sagtest nämlich vorhin, Internet vor 2000 ging da bei dir nichts.
Ja,
sag doch mal 99.
99 ist von daher wichtig, weil halt mein Kumpel Michele, liebe Grüße, mir eine E-Mail-Adresse einrichtet bei Yahoo.
Ah.
Ich nutze die allerdings nicht bis 2002. dann aber exzessiv, um Kontakt mit Freunden in Hamburg zu halten und Konzerte anzukündigen. Mit Bands, die ich dann irgendwie aus Amsterdam mitbringe und so. Erst Anfang der Nullerjahre benutze ich eigentlich E-Mail so. Und dann auch so, um Touren zu planen. Das geht so Anfang der Nullerjahre los, dass man halt so seine E-Mail-Adresse nutzt. Ich fand ja toll, dieses Jazz-Verzeichnis. Das war so die erste Homepage, wo ich dachte, Mensch, das ist ja beruflich auch ein richtiges Ding.
Es gab jetzt springst du in den Jahren, ne?
Ja, nur auch nicht ganz. Anfang der Nullerjahre.
Bist du 99?
Ja, da bin ich jetzt durch. Ich wollte es jetzt bei 2000 was sagen.
Na klar.
Okay, 2000.
2000 war ja auch das Jahr, wo das Internet so richtig medial präsent war.
Ja.
Da sprach man dann ja auch plötzlich von dieser Dotcom-Blase.
Ja.
Und das war doch auch das Jahr, wo dein Vater sich bestimmt auch Telekom-Aktien gekauft hat, oder?
Ich glaube, er hat die nicht gekauft.
Nee, aber so, ich kann mich noch erinnern, also dass
haben
das
viele gesellschaftliches, gekauft, sich geärgert.
Ja, ja, dass das so ein gesellschaftliches Phänomen war. Ja. Das, von der Deutschen Post spaltete sich ja irgendwann die Telekom ab.
Ja.
Und dann ging die Telekom an die Börse. Ich weiß nicht, ob es genau 2000 war. 2000 war auch das Jahr, wo das Millennium, das neue Jahrtausend begann.
Ja.
Und alle Leute hatten ja auch Angst vor einem weltweiten Computercrash.
Richtig, stimmt. Ja, ja.
Genau, das ist alles das Jahr 2000. Und jetzt passiert 2001, wenn du nichts fürs Jahr 2000 hast, passiert etwas Wichtiges, nämlich Apple entwickelt das Programm iTunes.
Ah ja, okay. Aber das hast du ja erstmal nicht genutzt. Du warst doch Microsoft-User.
Ich war da Microsoft-User. Ich kann mich aber erinnern, dass mein Schulfreund Jim, der war irgendwie im USA-Urlaub oder Austausch oder sowas. Und der kam 2001 wieder mit einem iPod.
Ah, ja. Das gab's dann schon 2001?
2001 kam, glaube ich, der iPod.
Ja.
Also heute ist das ja wirklich wie so ein schönes Designobjekt, ne?
Ja.
Und aber der kam halt mit diesem weißen Kasten, mit diesem Rad drauf und sagte, guck mal hier, da ist Musik drauf, hier kann man so durchrollen mit dem Rad. Das war was ganz Neues. Und was man jetzt wissen muss, iTunes hieß noch nicht iTunes Store, sondern iTunes hieß erstmal nur, es gibt ein Programm, da kann ich Musik reinziehen, nämlich die MP3s, die ich mir vorher bei LimeWire runtergeladen habe.
Genau.
Und kann die dann über iTunes auf mein iPod übertragen.
Das und ist insofern wichtig, was du auch noch konntest, und das war ja großartig bei den ersten MacBooks, die es so gab, gab es noch einen CD-Brenner. Das heißt, du konntest über iTunes direkt CDs brennen.
So. Wirklich?
Ja, ja, ich hab da wahnsinnig viele CDs vervielfältigt, weil ich die auf den Konzerten verkaufen wollte, die wir einfach nur hergestellt haben in diesen alten MacBooks.
Du hattest dieses weiße MacBook, ne?
Ja, genau, das war großartig.
Das hatte einen Brenner
drin. Ja, ja. Du konntest direkt bei iTunes halt auf Brennen drücken und hast halt so, genau.
Da. Ach krass, das ist wirklich, das ist eine Erinnerung, die habe ich verdrängt. Aber du hast, ja, ja, wahrscheinlich.
Hattest du sein eigenes CD-Presswerk?
Wahnsinn, ja. Genau. Man hatte ja das CD-ROM-Laufwerk am PC und dann irgendwann hatten die ersten Leute den CD-Brenner.
Genau, aber der war dann immer in so einem Desktop und zwar irgendwie umständlich und so. Auf einmal hattest du es die ganze Zeit mit dabei.
So. Ja, ja, genau. Und das ist so, genau, irgendwann hatte man das dann als Kombinationsgerät. Ja.
Die musikwirtschaftliche Krise geht langsam los, so genau deswegen, wegen dieser Entwicklung. Aber trotzdem wurden ja immer noch CDs gehört und gekauft und so.
Ja.
Also das heißt, als angehende Band musstest du natürlich CDs haben.
Ja.
Und dumm natürlich für die Leute, die CDs herstellen, wenn du das auf einmal auf jedem Gerät irgendwie selber machen kannst. So. Also für vor allem für so Bands, die keinen Plattenvertrag haben, wo du es halt einfach, klar, denkst dir so, klar, wir haben was aufgenommen, jetzt gibt's da MP3s von. Komm, brennen wir ein paar CDs, verkaufen sie für einen Zehner oder so. War natürlich super.
Ja, 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 stimmt. Ja, aber völlig richtig, das hat man dann selber gemacht, ne?
Ja.
Man hatte dann als Band so gebrannte CDs.
Ja, wir haben mit The Little ganze Nachmittage da verbracht, vier Computer zusammenzustellen, irgendwie Musik zu hören und CDs zu brennen, die wir auf Tour dann verkauft haben.
Genau, also es muss ja auch so 2000 gewesen sein mit Acadian Post, meiner Band damals, diese Amerikaner-Folkband. Genau, wir haben dann so kleine Schuber gebastelt aus Pappe und da selbstgebrannte CDs reingesteckt.
Ja.
Das muss auch so um 2000 gewesen sein, 2001.
Bei mir später, deswegen ich will jetzt auch
nicht. Ja, später natürlich immer noch. Ich frage, mir ging es gerade nur darum, wann ging es los? Man hat das sehr lange gemacht.
2000 hatte ich jetzt noch keinen MacBook, das war erst 2002.
Nee, aber du hattest, aber es gab ja CD-Brenner, es gab ja schon Zugang zu
CD-Brenner. Ja, genau, ja, ja.
Aber ihr hattet doch bestimmt, wie hießen diese ganzen Kapellen? Gab es da nicht mal eine selbstgebrannte CD oder gab es da noch ein Tape?
Nee, ich hatte keinen Tape. Ich hatte also den ersten eigenen Tonträger waren CDs eigentlich. Obwohl, nee, stimmt nicht. Wir haben mal auf einem Sony Kassettenrekorder ein Tape hergestellt, was ich als Aufnahme für meine Aufnahmeprüfungen sowohl in Amsterdam als auch für den Popkurs benutzt habe.
Mit Kassette, ne?
Mit Kassette in einem Mono, hatte so einen Mono-Eingang, konntest auf Record drücken und so. Und da haben wir irgendwie Duo gespielt. Und das habe ich benutzt sowohl für, ja, um mich zu bewerben beim Podcast als auch in Amsterdam. Ja. Hat funktioniert.
Genial. Ja. Stimmt, ich merke auch gerade, wir kommen ab vom Internet.
Ja.
Aber der Kontext ist natürlich immer das Runterladen von MP3s und wie bekomme ich die auf ein Medium. Also CD-Brenner und dann ab 2001 der iPod. Ich glaube, was ich 2001 auch gemacht habe, ich glaube, ich habe mir da meinen ersten Kontrabass bei eBay gekauft.
Echt?
Es gab schon eBay und ich habe da, ich weiß nicht, für 500 D-Mark mir einen Kontrabass bestellt. Ich hatte irgendwie keine andere Idee.
Ja.
Also von irgendeinem, vielleicht war das Thomann, ich weiß es nicht mehr.
Aber hat schon geklappt.
Es kam so ein Riesenpaket nach Hause, ja.
Wahnsinn.
Und da war der Kontrabass drin. Das war, glaube ich, über Internet. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich das bezahlt habe, weil ich glaube, ich hatte noch kein Konto.
Ja.
Ich hatte erst ein Konto, als ich ausgezogen bin.
Ja.
Aber jetzt bin ich im Jahr, wenn du nichts fürs Jahr 2001 hast, bin ich im Jahr 2002.
Hast du 2002 noch was?
Ja, ich habe also nämlich zu 2002, das ist ja auch die Zeit, wo wir auch schon zusammen Musik gemacht haben.
Ja.
Und ich habe für 2002 mir aufgeschrieben, weil also dieses World Wide Web, ich habe vorhin erzählt, man konnte sich mal eine Klaviernote runterladen. Aber man muss sich vorstellen, es gab mal ein Internet, man konnte einfach auf Homepages gehen. Und wenn man alle Homepages ausgelesen hatte, dann hatte man das Internet ausgelesen. Dann war vorbei, dann gab es kein Social Media, gab es kein Facebook, es gab kein Refresh. Also das, was heute unsere Gehirne zerbrutzelt, dieser nicht enden wollende Feed von einem Facebook oder Instagram oder TikTok, das gab es nicht. Das heißt, man hat sich am Computer gesetzt und dann habe ich bestimmte Seiten besucht. Zum Beispiel mopo.de.
Ja.
Weil bei der Hamburger Morgenpost gab es Veranstaltungshinweise.
Ja.
Also die Hamburger Morgenpost, ich weiß nicht, ob es sie noch gibt, das war quasi eine Hamburger Tageszeitung, die in so einem, auch für junge Leute, in so einem praktischen Zeitschriftenformat war.
Ja.
Weißt du, also nicht wie das Abendblatt oder so, dass man so groß aufklappen musste, man konnte das so durchblättern. Und ich habe dann auch immer sehr gern Mopo gelesen.
Ja.
Für 50 Cent oder so. Und ich glaube, donnerstags kam in der Mopo immer das Mopop. Das heißt, man konnte in der Mopo lesen, welche Konzerte in der Woche stattfinden zum Beispiel.
Ja.
Und ich habe dann aber auch gerne Mopo auch im Internet besucht. Oder Szene Hamburg.
Ja.
Monatliches Stadtmagazin. Konnte man aber auf der Homepage auch sehen,
was da so los ist. Oder?
Ja.
So, ich möchte jetzt mal kurz einen Ausflug machen, wie Herbie Hancock das Internet anfänglich benutzte. 2000 hat er ein Interview dazu gegeben. Sie sind im Internet präsent, das ist jetzt der Fragesteller, ne? Sie sind im Internet präsent, sei es durch Audio-Interviews, Webcasts, ihrer Konzerte oder mittels der 87 Hancock-CD-Titel, die Amazon.com gelistet hat. Ist das Internet für ihre Arbeit wichtig? Sagt er, der ganze Umgang mit dem Internet ist nach wie vor vom linearen Denken bestimmt. Da bewegen wir uns noch im 20. Jahrhundert. Angesagt wäre ein Denken, das gleichzeitig auf verschiedenen Ebenen und in mehrere Richtungen geht. Das Internet gibt das her, doch der interaktive Ansatz wird kaum realisiert. Heute im oder via Internet aufzutreten, ist vom Ansatz her ein Fernsehauftritt ähnlich. Außer, dass das WWW global und somit tendenziell für alle Menschen zugänglich ist. Aber das Internet wird sich entwickeln und damit auch die Entwicklung von Produkten, die den Gebrauch der interaktiven Elemente fördern. Im Internet ist die Zusammenarbeit der Menschen, die Diskussion und Entwicklung neuer Ideen möglich. Der einzelne Mensch kann aktiv werden und sich kreativ betätigen. Also da steckt ja irgendwie schon so eine gewisse Vision auch dahinter, dass er weiß, also ich meine, klar, kennt sich natürlich auch mit Geräten aus und was Geräte für Auswirkungen auf Musik und auf Entwicklungen haben, aber dass er schon voraussieht, dass dieser interaktive Aspekt auch in Bezug auf Musik noch wichtig wird. Andererseits, es scheint ja Probleme zu geben mit der Latenz.
Die gibt's nach wie vor.
Ja, die gibt's halt nach wie vor, ne? Und warte mal, ich lese mal ein bisschen weiter.
Ja.
Sie spielen nicht nur in großen Konzerthallen, sondern gelegentlich auch noch in kleinen Clubs, wie jüngst eine Woche lang im New Yorker Jazzclub Blue Note, der ein Konzert via Internet übertragen hat. Sie haben auch Duo-Konzerte gegeben, bei denen sie mit einem Partner, der sich zum gleichen Zeitpunkt in einer anderen Stadt aufhielt, via Internet improvisieren. Ist das bereits eine neue Qualität der Produktion und Performance? Es unterscheidet sich nicht so recht von der Studioaufnahme, nur dass für die Performance via Internet die technischen Möglichkeiten sowie das elektronische Equipment noch unzureichend sind. Das ist so geil für Herbie, ne? Seitdem der Elektronik für sich entdeckt hat, ist er immer nur darauf aus, das neueste, heißeste Zeugs zu haben und damit halt in die Zukunft zu blicken, so.
Mhm.
Schon interessant. Für den Jazz ist jedoch die intime Atmosphäre eines Clubs bislang unersetzbar. Von Miles Davis habe ich sehr viel über die physische Qualität der Performance gelernt. Der Beat kommt über den Boden, hat er gesagt. Zu der Zeit war es üblich, dass Schlagzeug und Musiker auf derselben Ebene stehen. Wenn das Schlagzeugset erhöht gebaut ist, wird dieser Effekt verzerrt und man ist getrennt. Wenn nun alle auf einer Bühnenebene sind und jeder mit dem Fuß wippt, könnte das bedeuten, dass jeder in einem eigenen Rhythmus spielt. Das kann asynchron sein. Wenn man aber seinen Fuß stillhält, kann man den Rhythmus spüren, der vom Schlagzeug kommt. Und im Jazz kommt von daher in der Regel das Zeitgefühl. Wahrscheinlich meint er das Timing, ne? Meine bisherigen Erfahrungen mit dem Remote Performing, das nennt er einfach auch schon so, finde ich auch interessant, wie bei der Improvisation mittels Internet ist, dass man physisch gesehen nicht in Time ist. Und dass das Zubehör, das diese Komponente ersetzen könnte, noch nicht verfügbar ist. Vielleicht müsste man den Boden mit lauter kleinen Sendern vernetzen, die auf die Daten reagieren, die vom Drumset ausgehen werden und sie in physisch erfahrbare Schwingungen umsetzen. Also da steckt ja irgendwie zum einen drin, dass er irgendwie nicht so richtig glaubt, dass dieses intime Bedürfnis einer Jazz-Performance im Raum und so richtig zu überbrücken ist. Auf der anderen Seite will er nicht so richtig davon lassen, weil meinst du, man könnte ja irgendwie diese Schwingungen im Raum mit in diese Übertragungsraten einpflegen und so. Also das finde ich wirklich wahnsinnig interessant. Und irgendwie
2001,
ich finde das wirklich wahnsinnig visionär.
Ja, was ich interessant finde, wenn du das so vorliest, also natürlich interessiert ihn das und er bleibt ja auch sehr vage. Und also ja, nenne es einfach Latenz. Ich denke auch, es wird auch ein bisschen viel jetzt um heißen Brei herumgeredet. Ja, es geht nicht. Man kann nicht gut zusammen über Internet Musik machen. Und das Interessante ist ja aber, finde ich, wenn du das so vorliest, bei allen technischen Entwicklungen, die wir in der Zwischenzeit hatten, dass 24 Jahre später, wir nehmen diese Folge 2025 auf, ist ja immer noch überhaupt nicht eine Kulturtechnik ist, die wirklich in der Breite praktiziert wird, übers Internet Musik zu machen zusammen.
Ja, oder zu konsumieren. Also ich meine, na klar, du hörst dir irgendwie...
Ja, konsumieren natürlich.
Ja, du hörst dir... Ich rede jetzt von live. Also...
Ach so.
Ja. Nicht ja. Wirklich, ja, oder? Also es weiß doch jeder, dass das kein Live-Konzert ist. Und das
ich möchte nicht so weit springen, weil ehrlich gesagt der Punkt Online-Konzerte, der ist bei mir wirklich viele Jahre später.
Ja,
aber, ja
ich möchte,
aber
ich schon mal möchte, ein kleines, ich möchte da auch nicht hinspringen, aber ich möchte nur sagen, dass das Problem weiterhin besteht, dass du jetzt nicht das Gefühl hast, dass wenn du im Internet eine Live-Performance siehst, dass das wirklich für dich live wäre. Und das ist doch genau das, was er hier beschreibt. Mit diesem, ja, die Schwingungen, die er dann ja quasi mit dem Schlagzeug, die halt über die Vibrationen im Boden irgendwie vermittelt werden. Ich rede ja immer vom Raum und so, wenn ich irgendwie von Live-Musik rede, der wichtig ist und so. All das lässt sich noch nicht so richtig transformieren in das Internet. Das war damals ein Problem, hat er als Problem gesehen, er ist davon ausgegangen, dass wir es überbrücken können. Ich würde sagen, das hat bisher nicht richtig geklappt.
Ja, ich würde aber auch sagen, das ist auch ein bisschen eine andere Gattung, weil jetzt also quasi ein Live-Konzert im Internet ist auch nichts anderes als ein Live-Konzert im Fernsehen, im analogen Zeitalter.
Da hast du ja auch nicht das Gefühl, dass du dabei bist.
Nee, genau, aber es ist ja aber eine kulturelle Form, die praktiziert aber wird. Also,
genau, das ist doch genau das, was er sagt. Er sagt doch am Anfang, es unterscheidet sich eigentlich nicht von einer Übertragung im Fernsehen.
Ja, genau. Ja, genau. Also quasi noch aus einer anderen Zeit. Genau. Ja, ja. Also da hat er recht, der Rezeptionsweg ist anders, weil du es über Internet machst oder über...
Die Erfahrung ist dieselbe.
Die Erfahrung ist dieselbe, wie ob es jetzt Rockpalast ist oder Grand Prix oder bei Wetten, dass irgendwas mit Bodennebel. Ist dieselbe Erfahrung wie 2001.
Genau.
Ja, ja. Genau. Die Immersion eines Live-Konzertes haben wir noch nicht mit dem Internet irgendwie abgebildet.
Genau. Und er hat 2001 schon erkannt, das ist ein Problem jetzt. Und ich glaube, er geht so ein bisschen davon aus, dass das irgendwie überbrückt werden könnte. Und da würde ich sagen, da lag er falsch.
Spoiler, nicht passiert.
Das ist nicht passiert. Ja. Ansonsten aber wirklich fand ich sehr interessant, weil ja eben das Bedürfnis wird ja ausgedrückt. Also,
ne? Ich finde das lustig, dass er von so Sensoren spricht, die man irgendwie auf dem Boden machen kann. Das ist ja so ein bisschen wie so ein MIDI-Trigger. Das gab es ja damals auch schon. Vielleicht hat er sich das so... Ich meine, das habe ich mal vor vielen Folgen erzählt. Ich war doch in dem Steinway-Headquarter und hab da von, wie heißt der, Carlson?
Jakob Carlson.
Jakob Carlson, dieses Konzert gesehen, wo er im Nachbarraum spielte und der Klang wurde übertragen auf ein Klavier. Ja. Das heißt, ein mechanisches Instrument spielte etwas, was jemand anders in einem anderen Raum hatte. Hat auch nicht funktioniert. Ja. Also nochmal gerne nachhören, mein Fazit dazu.
Ja.
2002. Jetzt würde ich nämlich gerne mit dir auch nochmal auf eine Homepage, auf zwei Seiten, also es gab ja nicht so viele Seiten, die man besucht hat. Zwei Seiten, die wir, glaube ich, beide gerne besucht haben, nämlich jazzhamburg.de.
Ja, mal gucken, was so los ist. Ne?
Da gab es, glaube ich, auch ein Forum oder so.
Hamburg Funk.
Und Hamburg Funk, habe ich mir auch aufgeschrieben.
Ja, stimmt. Da konntest du einfach reinchatten. Da gab es so ein kleines Fenster, wo du chatten konntest. So ein Chatfenster, wo du mit anderen chatten konntest und so. Musstest du nur deinen Namen eingeben, dann wurde
erzähl doch mal kurz, was Hamburg Funk ist.
Michi Bruns, der kam damals doch auf uns zu und meinte, er hätte so eine Idee. Man könnte doch einfach Musik im Internet promoten. Und er wollte mit sechs Bands anfangen. In zwei davon haben wir dann gespielt oder so. Ich glaube, eine Band damals war auch die später erfolgreich werdende Band Culture Candela.
Wirklich?
Ja, ja, ich glaube schon.
Ach, tatsächlich?
Ja, ja, der hatte eigentlich einen ganz guten Riecher für sowas. Und der hat dann irgendwie darüber so ein Netzwerk an interessanter, moderner Live-Musik schaffen wollen, das sich so gegenseitig supportet irgendwie. Aber auch so Veranstaltungen, ne, die dann darüber beworben werden und so. Und das würde ich sagen, das hat eigentlich gar nicht so schlecht funktioniert. Also es war so ein bisschen komisch, das Format, weil irgendwie nicht so richtig klar war, wer gehört denn jetzt irgendwie zu und warum? Und warum nur so bestimmte Bands und so? Aber so diese Idee, so eine Gemeinschaft im Internet zu schaffen, das war schon irgendwie visionär, fand ich schon irgendwie interessant. Also hat sich da nicht durchgesetzt, aber ist ja irgendwie vom Ansatz her nicht so doof gewesen.
Genau, das muss man sich nur nochmal klar machen. Also wie lokal doch noch alles war zu der Zeit, also um die Jahrtausendwende. Heutzutage geht man auf Instagram, YouTube, jetzt ganz neu ChatGPT, mehr Sachen besucht man eigentlich gar nicht.
Ja.
Google Maps, was weiß ich, also was die meistbesuchten Internetseiten sind.
Ja.
Wie guckt man heute, was für ein Konzert läuft?
Das ist ja kompliziert, welches Konzert willst du sehen?
Ja, ja, genau, also so richtig gute Lösungen gibt es da auch nicht, aber da guckst du ja dann auch entweder jetzt...
Ehrlich gesagt Newsletter.
Newsletter, aber oder du guckst auf einer Ticketseite oder du guckst bei... Sowas wie heißt das, Songkick?
Ja.
Damals war die Hamburg Funk, ich mache so eine Seite, wo es explizit um Musik in Hamburg gehen soll.
Ja.
Und auch nur um bestimmte Bands. Und dann darüber den Versuch, so eine Community zu machen, aber auch nicht über Social Media oder sowas, sondern einfach über diese Seite, wo dann Artikel veröffentlicht wurden und man konnte vielleicht irgendwas anhören, ein Lied hören und was chatten. Das war's. Das waren die Möglichkeiten.
Stimmt.
Da wollte ich nur drauf hinaus.
Ja.
Dass das so funktioniert hat.
Stimmt, ja.
Also ich kann mich auch erinnern, zum Beispiel nadir.org, glaube ich. Das war die Seite, wo man rausfinden konnte, welche Party in der Roten Flora ist.
Ja.
Wir sind ja sehr gerne damals immer in die Rote Flora gegangen als junge Leute, weil da immer Party, Party, Party war.
Ja.
Und das konnte man dann auf nadir.org zum Beispiel gucken. Da ist man halt immer auf diese spezielle Seite, weil natürlich in der Mopo nicht steht, welche Party in der Roten Flora ist.
Und genau, und Michi hat sich irgendwie zur Aufgabe gemacht, diese Bands zu promoten. Und wenn die in Hamburg spielten, dann konnte man halt bei Hamburg Funk nachsehen, wann und wo. Manchmal vielleicht auch so Tipps für Externe, so, aber hat sich so komisch irgendwie, wahrscheinlich auch, weil Homepages so angelegt waren, so bezogen dann auf so eine bestimmte Gruppe an Bands, die er dann irgendwie cool fand und so. Also ich weiß nicht, warum.
Ja, ja, das war kuratiert, das war ja halber Musikjournalismus.
Ja, genau.
Muss man ja dazu sagen.
Ja.
Also Jazz Hamburg war, glaube ich, eher so eine Seite, da waren so Konzerte zu finden. Also das war eher wie so ein, naja, ein Forum ist das falsche Wort, aber so ein Ort, wo halt Informationen über Jazz in Hamburg waren für diese ganze Stilistik. Ja. Und Hamburg Funk, das war aber so ein bisschen kuratiert. Also da gab es so eine Auswahl an Sachen. Und genau, das muss man auch dazu sagen. Wir sind damals aufgetreten im, das heißt heute Soul Edge, glaube ich. Ja. Oder in noch kleineren Buden irgendwo.
Ja.
Irgendwo in so einem, wie heißt denn
Entree.
Das? Im Entree, in der, das ist in der Susannenstraße, ne?
Ich glaube, ja. Also es gibt es nicht mehr, glaube ich. Aber.
Also ja, aber genau, das ist heute der Berliner Betrüger drin.
Ja.
Und ganz hinten war aber in dem Raucherraum war ein Klavier und da war eine kleine Bühne.
Fool's Garden gab es auch noch, ne?
Fool's Garden, ja. Genau, aber Konzerte, das muss man natürlich auch sagen, Konzerte, 2002 sind wir jetzt, wenn quasi das Entree nicht in der Mopo steht oder in der Szene Hamburg oder der Soul Edge, was die oft auch nicht gemacht haben, glaube ich, weil die ihr Monatsprogramm gar nicht irgendwie 2 Monate im Voraus da an die Redaktion geschickt haben oder so. Und auch, dass es keinen offiziellen Ticketvorverkauf gab oder sowas. Also deine einzige Möglichkeit war, außerhalb von Plakate aufhängen oder den Stammgästen, war eine Homepage, auf die du raufschreiben konntest.
Genau.
Jazz reicht's. Wie unsere, ich möchte nur daran erinnern, dass unsere Band Jazz reicht, siehst
du? Das darfst du erzählen, oder was? Habe ich dir das nicht verboten?
Das haben wir, glaube ich, schon in anderen Folgen erzählt. Ich wollte nur, dass man sich nicht ganz durchgraben muss.
Ja.
Das können wir vielleicht auch so als Patreon-Sondercontent anbieten. Ich habe diese Minidisc.
Nee. Die wird zerstört. Jazz reicht ist ja tatsächlich ein Zitat von Karl Dall, das muss man dazu sagen, aus Insterbrook und Co., der halt diesen Spruch mal gebracht hat. Die haben immer so Klamauk gemacht und so, und dann meint irgendwie Insterbrook zu ihm, so, jetzt machen wir aber Jazz. Und meint er so, nee, Jazz reicht's.
Sehr witzig. Ja,
fand ich ultra lustig, und dann haben wir mit 18 oder was, oder mit 17, dann
ist danach. Eher 17. Ja. Genau, also das heißt aber deswegen diese Homepages, deswegen diese Verzeichnisse, weil es war nicht jedes kleine Jazzkonzert stand in der Mopo.
Ja.
Nochmal, um dran zu erinnern. Das habe ich zum Jahr 2002.
Ja.
Und nee, man muss auch sagen, 2002, auch Acadian Post hatte eine Homepage.
Ja.
Ja.
Und lief da was drüber?
Natürlich nicht, aber man hatte dann Homepages.
Ja, ja, es ging bei mir auch ein bisschen später los. Ich glaube, erst ab 2004. Ich darf ja nicht in der Zeit springen.
Nee, okay, du hast recht.
Ja.
Lass uns ruhig ins Jahr 2004. Nee. Ins Jahr 2003.
2003, so. Jetzt für mich ist das halt meine Entdeckung. Der E-Mail ist 2003, weil du es halt so als Newsletter benutzen kannst. Halt Leute einladen, ne, gesammelt, um zu sagen, hier, übrigens, das spiele ich, komm vorbei. So, ne, Sammel-E-Mails und so, die eigentlich ja wahnsinnig genervt haben, wenn man sie empfangen hat über irgendwelche Reiseberichte damals von Leuten, die irgendwie Backpacker-mäßig unterwegs waren und so, aber selber.
War das so? Kannst du das mal kurz erzählen? Das habe ich gar nicht mehr, die Erinnerung habe ich nicht mehr.
Doch, die kam dann so an, halt, das war ja dann irgendwie. Ja,
also erklär's mir mal, ich weiß gerade nicht, also ich habe eine Idee, was du meinen könntest, aber ich hab das verdrängt.
Du hast es verdrängt. Wir hatten ja Abitur und danach wird gereist für viele Leute aus dem bildungsbürgerlichen Milieu. Und dann werden so Massen-E-Mails über Reiseberichte, die halt nicht individualisiert an mich irgendwie adressiert sind, sondern an viele.
Ach so, das also das, man hat man so an seinen Freundeskreis so, hallo, ich lebe noch,
ja, guck genau, mal hier, und das
ich kastriere gerade Schafe in Neuseeland. So war das.
So war das.
Und das hat man da, okay, ja, alles klar, da hat man so seinen privaten Newsletter.
Es gab ja kein Instagram, du musstest das ja irgendwie anders machen. Wenn du viele Leute gleichzeitig erreichen wolltest, dann hattest du so deine privaten Newsletter, ja. Oder, naja, Massen-E-Mails halt. Ja, genau. Ich habe das vor allem natürlich dann benutzt, weil ich wollte, dass alle meine Freunde sehen, was ich für coole Bands habe und dann halt zu den Konzerten kommen, wenn ich mal irgendwo gespielt habe. Und das, finde ich, hat auch sehr gut geklappt. Ist ja nach wie vor einfach, hat sich durchgesetzt. Also muss man ja sagen, bei allem, was man zwischendrin hatte, muss man ja sagen, dass der Newsletter eigentlich so das Beständigste ist. So.
Muss man sagen, es gibt nämlich jetzt gerade helle Aufregung im Musikbetrieb, kriege ich immer wieder mit. Es gibt auch einen höchste Eisenbahn-Newsletter, der jetzt wieder zum ersten Mal gepflegt wird seit einem Jahrzehnt oder sowas, wo man sich komplett auf Facebook verlassen hat und Instagram und so. es gibt gerade so eine Rückkehr zum Newsletter. Ja. Man sieht auch an jeder Ecke, dass Bands so sagen, tragt euch in unseren Newsletter.
Ja, genau, mache ich auch jetzt wieder. Also ja, das wird einem selbst von höchster Stelle geraten, weil keiner diese Algorithmen ja voraussehen kann. Also wir wissen nicht, was nächste Woche oder morgen mit Facebook passiert und mit den Algorithmen von Meta und damit auch Instagram und wie deine Reichweiten immer weiter gedrosselt werden. Deswegen ist so das Gefühl, wenn weiterhin übers Internet deine Musik promotet werden soll und du da sicher gehen willst, dass es die Leute erreicht, ist mittlerweile eigentlich sagen, alle ist der Newsletter das sicherste Medium eigentlich.
Ja.
Also für die Reichweite. Da hängt einfach ja niemand dran. Also kannst du einfach selber machen. Die sehen halt alle, die sich eingetragen haben.
Ja, aber sag mal bitte kurz, hast du so ein Newsletter-Programm? Weil man muss doch bei so einer gewissen Anzahl, du kannst doch nicht einfach über dein Gmail 2000 E-Mails verschicken, oder?
Nee, du musst das dann über externe Programme machen und so.
Ja, genau.
Aber es gibt da natürlich irgendwie Möglichkeiten und so. Und ab dem Zeitpunkt bist du natürlich dann auch wieder abhängig von diesen Anbietern. So.
Ja, genau.
Das ist richtig. Aber du kannst auch ein gewisses und recht hohes Kontingent auch über deinen E-Mail-Account verschicken. Ja,
an brauchen wir ein LK-Jazz-Newsletter?
Eigentlich schon, ja. Eigentlich schon.
Okay, meldet euch an beim Newsletter bitte. Ich habe keine Ahnung, wo genau, aber macht es mal.
Ja,
2003. Fällt dir da noch was ein?
Genau, also langsam benutze ich dann auch die E-Mail für berufliche Zwecke, einfach um Touren zu buchen. Das Internet benutze ich sowieso für berufliche Zwecke. Und zwar meine Lieblingsseite aus der Zeit ist dann, ich glaube, vom Jazz-Institut Darmstadt gab es so eine Seite, der Jazz-Wegweiser. Kann auch sein, dass es den immer noch gibt. Der halt auflistet, wo man in Deutschland überall Jazz spielen kann und was die jeweiligen Adressen der Booking-Agenten sozusagen sind, um dort spielen zu können. Und das habe ich exzessiv genutzt.
Wegweiser Jazz, Jazz-Institut Darmstadt, seit über 22 Jahren wahrscheinlich, suchen in der Datenbank.
Ja.
Suchen nach Club.
Ja, das war bei mir die ganze Zeit offen. Also einfach.
Stilrichtung, zeitgenössischer Jazz, Bundesland Hamburg.
Ja, nach Städten so aufgelistet und so. Und genau, es wird immer
gedacht. Und jetzt kann ich hier suchen. Birdland, Jazz Federation, Kulturhaus 73, Resonanzraum, Stellwerk. Wahnsinn!
Ja, es wird immer so beschrieben, welche Musik da eigentlich ganz gut passen würde und so. Und deswegen, also es ist wirklich ein unglaublich gutes Tool, wahrscheinlich nach wie vor.
Und das ist ja der Wahnsinn. Das gibt es alles. Ja. Da kannst du einen Club finden.
Das ist echt gut. Und hat auch wunderbar funktioniert. Also man musste hartnäckig sein, aber ich hatte die Seite, habe ich täglich gebraucht, weil ich ja die Touren immer alle selber gebucht hat.
Also genau, das muss man vielleicht auch nochmal erzählen. Also du bist ja zum Studieren nach Amsterdam gegangen, hast dann schnell eine Band gegründet und hast aber auch sehr schnell dann sehr viel selbstorganisierte Touren mit dieser Band gespielt, richtig?
Ja, und ohne diesen Darmstadt-Jazz-Wegweiser wäre das so nicht möglich gewesen, glaube ich.
Genau, also jetzt sind wir aber im Bereich des parasitären Tätigkeitsfeldes, nämlich des Bookings.
Ja.
Das heißt, muss ich vorstellen, vorher, also eine Generation oder eine halbe Generation vorher, hättest du noch am Telefon gehangen.
Ja.
Mit dem Telefonbuch und Telefon. Und jetzt plötzlich konntest du selber die Adressen rausfinden übers Internet und den E-Mail schreiben, digitale Briefe.
Genau.
Wahnsinn.
Herrlich war das.
Da ging's los.
Ja. Also genau, fürs Jazzbooking war das Internet auf jeden Fall essentiell wichtig damals.
Sehr gut.
Also es ist wirklich das erste Mal, dass ich dann so gemerkt habe, oh, das könnte irgendwie beruflich ja auch eine Rolle spielen und so. Vorher war das alles für mich Spielerei.
Ja. 2003 muss man noch kurz sagen, auch so allgemeinhistorisch, der iTunes Store wird gelauncht.
Ah, okay, alles klar.
Das heißt, es gibt 2003 zum ersten Mal die Möglichkeit, kommerziell Musik zu kaufen.
Ja.
Eine Einzel-MP3.
Genau.
Ich glaube, damals hat das 1 Euro gekostet. Ein Lied 1 Euro und ein Album 10 Euro.
Und die iTunes-Charts werden auch dann so langsam wichtig, so auf dem Popmarkt, so, ne? Also, ja. Aber man muss wirklich sagen, jetzt geht's wirklich bergab mit der Musikindustrie. So, da sind wir wirklich jetzt in den Jahren, wo man wirklich gedacht hat, alle können einpacken. Hier geht gar nichts mehr.
Ja, also das heißt, genau zeitgleich, wir sind jetzt 2003 in der Zeit angekommen. Ja. Und zeitgleich läuft aber dieses ganze File-Sharing schon. Ne? Ja. Ich glaube, BitTorrents gibt's jetzt möglicherweise auch schon. Ja. Und so Rapid-Share-Archive. Es werden wirklich Filme, Musik wird runtergeladen ohne Ende. Leute haben so externe Festplatten, wo Gigabyte oder Gigabyteweise, weiß ich noch gar nicht, aber auf jeden Fall vielleicht ein Gigabyte Musik drauf ist.
Ja.
Dann sagt man, ich komm mal vorbei mit meiner Festplatte. Du kannst hier was ziehen, wir können Musik tauschen. Also es wurden quasi nicht mehr CDs getauscht oder Kassetten überspielt, sondern es wurde wirklich im großen Stil Musik aus dem Internet getauscht, rumgeschickt. Das ist ja auch der Witz, ne? Wenn ich quasi ein Album runtergeladen habe, was 50 Megabyte war, dann konnte ich dir das ja nicht schicken.
Nee.
Wie heute über Mail Drop oder irgendwas oder Dropbox oder so. Oder einfach als E-Mail-Anhang, sondern dann musste ich wieder zu dir nach Hause kommen und dir die Festplatte mitbringen oder hast du das auf deinen Computer gepackt?
Ja.
Genau. Aber der iTunes Store, ist ganz interessant, historisch nochmal zu wissen. Die Krise der Musikindustrie läuft schon ein paar Jahre. Also die Absätze sinken drastisch in den Jahren um 2000 rum. Und wie das so oft ist, wenn neue Medien kommen, sind eigentlich die alten Major-Labels, also die alten Distributoren, sind dann ganz langsam. So, dass ja auch interessant ist, dass nicht der erste Online-Musikstore von Universal Music ist oder Sony, sondern von iTunes, von einem Computerhersteller.
Von Apple meinst du?
Ja, von Apple, genau. Ja, das meine ich, von Apple Macintosh. Ja. Dass diese Firma sagt, okay, wir verkaufen jetzt zusammen mit der Hardware, die wir 2 Jahre vorher gebaut haben, dem iPod. Genau, viele andere MP3-Player sollten folgen, aber das war ja so der erste populäre, große. Genau, und jetzt gibt es den iTunes-Store.
Ja, und dann ist es ja aber so, dass halt so Verträge geschlossen werden über die Masterrechte, die digital vertrieben werden und so, die uns bis heute belasten. Also die Grundlage wird da ja gelegt für das ganze Grauen an eigentlich unfairer Abrechnung, unter der wir alle heute leiden immer noch, was so digitale Masterrechte eigentlich angeht. So, weil es in der Krise entstanden ist und weil die großen Major-Labels sehen nicht so richtig das Potenzial noch nicht und wissen noch nicht so richtig, dass da die Zukunft drin liegt. Auf der anderen Seite sehen sie auch, dass die Entwicklung sie selber, wie du eben gesagt hast, so ein bisschen verpasst haben. Unter diesen Prämissen, dass sie nicht so richtig auf der Höhe der Zeit sind, dass die Krise schon total am Laufen ist, sind sie nicht vertraglich so gut aufgestellt gegenüber zum Beispiel Apple oder später auch Spotify oder so, um halt eigentlich geltend zu machen, was ihre große Stärke ist, nämlich der Besitz von 60% aller Masterrechte weltweit oder so. Darüber sind die sich noch nicht im Klaren und da haben die ehrlich gesagt so ein bisschen verkackt. Man kann in diese Verträge nicht so genau reinsehen. Das ist Teil dieser Spotify-Doku auch gewesen, die wir schon mal auseinandergenommen haben. Aber diese Grundlage für das Versagen der Major-Labels wird genau in diesen Krisenjahren gelegt.
Weil die ihre Rechte an den Stücken quasi zu
günstig,
zu billig, zu günstig an iTunes abgegeben haben.
Genau. Ja.
Also du meinst damit, also jetzt verstehe ich, was du meinst. Also du meinst damit, dass da so eine Aufteilung entstanden ist, die im Prinzip heute noch nachteilig dafür sorgt, dass bei Labels respektive den eigentlich den Erstellern, den Künstlern und Bands eigentlich zu wenig ankommt.
Ja.
Okay, ja, das stimmt. Das wird da losgehen. Ich habe auch 2003, glaube ich, angefangen, das Bandnet zu nutzen. Was also wir haben ja über die Oxbox gesprochen. In der Oxbox gab es früher so Band sucht, Gitarrist gesucht, Anzeigen. Wir haben eine Folge darüber gemacht, dass man früher zum Beispiel eine Band gefunden hat, weil jemand ein Inserat in der Zeitung erstellt hat.
Ja.
Genau. Und dann gab es 2003 eine Seite in Hamburg, die hieß Bandnet.
Ja.
Und bei Bandnet konntest du, glaube ich, auch ein Profil für deine eigene Band machen.
Ja.
Und da konnte man auch so ein Konzert teilen oder sowas. Also auch wieder so ein bisschen wie Hamburg Funk, so ein Community-Gedanke. Er gibt's immer noch.
Ja.
Bandnet Hamburg vom Rockbüro Hamburg. Bandseiten. Und da konnte man Kleinanzeigen, Rubrik, Bass gesucht, 10.
Ja.
Musikgruppe sucht Bass. 16 Bassisten werden gesucht in Hamburg. Mit Bass ist besser, gibt es hier eine Anzeige. Oder die Band Kamikaze Clan, schöne Grüße, sucht gerade Bassistin. Jung gebliebene 50er Rocker. Geht doch mal, ihr könnt immer noch auf bandnet.hamburg, wenn ihr eine Band sucht. Gab es aber vor 22 Jahren auch schon. Und darüber habe ich auch Musiker kennengelernt.
Ah ja, okay, cool.
Über diese Anzeigen, ja, genau. Das wollte ich nur noch erzählen. 2004.
Ich frage mich gerade so ein bisschen, ob wir da ab 2004 vielleicht nächste Folge weitermachen oder schon Zeit so vorangeschritten ist.
Ja, können wir machen.
Ja?
Das können wir gerne machen. Okay.
Dann würde ich sagen, machen wir jetzt einmal Schluss und melden uns nächste Woche wieder. Dann geht es weiter mit dem Internet.
Ja.
2004 bis heute.
Weiß ja, ob wir es schaffen, aber es könnte sein, ja.
Wir können doch nicht eine Triple-Folge übers Internet machen, die Leute drehen durch.
Nee, das stimmt. Dann wird das nächste Mal vielleicht eine lange Folge. Vielleicht auch ganz kurz. Mal gucken.
Alles klar.
Aber dann machen wir jetzt mal Schluss an dieser
Stelle. Ciao derweil, macht's gut.
Ciao.